Forces Coalition Aircraft.
Wir führen keinen Krieg.
I'm not convinced. This is my problem.
Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt.
Und plötzlich sind wir in Afrika.
Willkommen bei Sicherheitshalber, dem sicherheitspolitischen Podcast auf Deutsch. Wir machen Sicherheitshalber und wir, das sind Thomas Wiegold, Journalist, Verteidigungspolitik steht bei mir im Mittelpunkt und ich betreibe das Blog augengeradeaus.net.
Ulrike Franke ruft an aus London. Ich bin Policy Fellow bei ECFR oder European Council on Foreign Relations. ECFR ist ein paneuropäischer Think Tank mit 7 Büros in Europa, darunter eben in London, von wo ich mich dazuschalte. Und ich arbeite zu den Themen europäische Sicherheitsverteidigungspolitik und spezifisch neue Militärtechnologien, Drohnen, Autonomie, autonome Waffensysteme.
Ja, Frank Sauer, ich bin Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München und arbeite zu internationaler Sicherheit in ja, fast all ihren Facetten.
Carlo Masala, ebenfalls Politikwissenschaftler, ebenfalls Universität der Bundeswehr München und Experte in Fragen der internationalen Sicherheit.
Jungs, jetzt müsst ihr, glaube ich, den Hörern und mir aber auch mal eins erklären. Ihr arbeitet bei der Universität der Bundeswehr in München. Also ihr seid auf der Bundeswehr-Payroll. Seid ihr jetzt hier die Stimme des Verteidigungsministeriums?
Nein, wir sind nicht die Stimme des Verteidigungsministeriums, sondern wir sind hier sozusagen als Professoren einer Universität, die zwar Studierende Offiziere ausbildet, die aber in all dem, was sie forscht und lehrt, die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Wissenschaft genießt. Das heißt, unsere Meinung ist nicht die Meinung des BMVGs oder der Bundeswehr, sondern unsere Meinung ist unsere Meinung.
Ihr dürft dem auch widersprechen, der Bundeswehr?
Gerne und oft.
Ja, also es gibt 2 Universitäten der Bundeswehr in Deutschland, eine in München, eine in Hamburg. Geht zurück auf Helmut Schmidt und ja, das sind zivile Einrichtungen. Und da studieren tatsächlich die Offiziersanwärterinnen und Offiziersanwärter in der überwiegenden Mehrzahl. Es gibt auch zivile Studierende. Aber im Prinzip muss man sich das vorstellen, wie eine zivile Uni auch, egal wo man hingeht, Frankfurt, München, Hamburg, Marburg, Berlin. Mit dem einzigen sozusagen für uns natürlich, die wir uns für internationale Sicherheit interessieren, besonderen Umstand, dass eben die meisten Studierenden Angehörige der Bundeswehr sind.
Gut, nachdem wir das geklärt haben, warum machen wir eigentlich diesen Podcast?
Ja, sag du doch mal.
Naja, weil wir uns überlegt haben, aber ich habe mir jedenfalls überlegt, es gibt da einen Bedarf, denn in deutscher Sprache ist da bitter wenig zu finden. Bei der Gelegenheit herzlichen Glückwunsch an die Kollegen vom NDR von Streitkräfte und Strategien, die seit 50 Jahren, glaube ich, jetzt das machen und die letzte sozusagen verbliebene Radiosendung zum Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind. Aber da bin ich auch ein bisschen altmodisch. Das ist ja kein Podcast, das ist eine traditionelle Radiosendung. Auch wenn die zum 50-jährigen Jubiläum mal sowas wie einen Podcast gemacht haben. Da sehe ich schon einen Unterschied. Und ich denke, es ist einfach ganz sinnvoll, in Deutschland das auch mal in deutscher Sprache zu machen.
Ja, die deutsche Sicherheitsverteidigungspolitik ist zunehmend gefordert, aber irgendwie hinkt die deutsche öffentliche Debatte dem Ganzen noch sehr, sehr hinterher. Ich finde, das merkt man ganz klar, wenn man die Medienberichterstattung zu den Themen in den verschiedenen Ländern vergleicht, was ich natürlich immer gerne in Europa mache. In Deutschland sind viele Themen, werden nicht ausreichend diskutiert und wenn, dann nicht unbedingt auf dem Messniveau, beziehungsweise es fehlt da einfach noch was an Wissen und dem wollen wir Abhilfe schaffen.
Ich glaube auch, dass, wenn ich das für mich persönlich sehe, ich laufe seit 25 Jahren in Deutschland und Europa und anderswo in der Welt rum, immer mit den gleichen Leuten. Es kommen ein paar neue Leute dazu, aber letzten Endes diskutieren wir unter uns. Und das ist für mich mal der Versuch, sozusagen mit klugen Kolleginnen und Kollegen einen Podcast zu machen, der die sicherheitspolitische Debatte über den Kreis der üblichen Verdächtigen hinausträgt.
Tja. Ich spare mir jetzt mal den billigen Gag zu fragen, warum hast du nicht die klugen Kolleginnen und Kollegen dazu geholt, sondern uns? Das lassen wir jetzt. Okay.
Die hatten Siehste? Keine Zeit, Thomas.
Ich hätte gesagt, es ist die perfekte Überleitung.
Zu dir.
Nein, Thema.
Ach so, zum Thema. Ja, also wir zeichnen auf, das müssen wir dazu sagen, am 17. Juli. Wir haben hinter uns vorige Woche einen NATO-Gipfel und im Nachklapp das Treffen von US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin in Helsinki. Aber uns interessiert, glaube ich, natürlich in erster Linie mal der NATO-Gipfel vergangene Woche. Das war doch eine geile Show, oder?
Ach, um Himmels Willen. Also ich war da, also jetzt nicht direkt beim Gipfel. Ich bin nicht mit Trump oder Frau von der Leyen hingefahren, sondern ich war bei der NATO-Outreach-Konferenz. Das nannte sich NATO Engages. Und das war im NATO-Sicherheitsbereich. Und es kamen immer mal wieder manche von den Verhandlern vom Berg runter, wie wir das gesagt haben, und haben uns alle paar Stunden mal so ein bisschen erzählt, was da eigentlich auf dem Berg diskutiert wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es gab so viele absurde Diskussionen und so viele absurde Situationen. Nur mal so als Beispiel. Das Absurdeste fand ich persönlich am zweiten Tag. Am zweiten Tag, am Morgen des zweiten Tages, saßen wir, diese ganzen Pundits und Thinktanker, in einer Sitzung mit zwei Senatoren aus den USA, einer amerikanischen Demokratin und einem republikanischen Senator. Und die Geschichte sollte eine Stunde gehen. 45 Minuten lang erzählten uns die beide, wie sehr die USA doch hinter der NATO stehen. Keine Frage, dass der Artikel 5, also die gemeinsame Verteidigung, die Bündnisverteidigung, da stehen die USA total hinter. Der Senat hatte ja auch am Tag, bevor Trump nach Brüssel gereist ist, eine Resolution verabschiedet, in der es eben hieß, dass der Senat die NATO unterstützt. Das ging mit 97-2 Stimmen durch. Also alles wunderbar. Man merkt schon in der Diskussion, also bei den Fragen von den Leuten, die im Publikum saßen, dass wir das alles nicht so ganz abgekauft haben, weil wir uns dachten, irgendwie klingt das falsch. So, 45 Minuten in dieser 1-Stunden-Diskussion gehen bei allen die Handys los, die Push-Nachrichten kommen. Krisensitzung im NATO-Gipfel. Trump droht, die USA aus der NATO rauszuziehen, wenn die Alliierten nicht 2% ihrer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben, bis 2019. Also wirklich diese Absurdität der Senatoren, die uns erzählen, alles ist wunderbar und Trump oben auf dem Berg sagt das exakte Gegenteil. Absurder kann es, glaube ich, nicht mehr werden. Diese Panik hielt dann irgendwie für eine halbe Stunde an, bis dann die Pressekonferenz kam, wo Trump dann wieder genau das Gegenteil gesagt hat. Also wirklich wunderschöne Trump-Politik. Es war sehr seltsam.
Es gibt ja natürlich nette Widersprüche auf diesem Gipfel, formaler Art. Also der eine ist, dass ich kann mich nicht erinnern in den letzten 10 Jahren, wann eine Gipfelerklärung schon so frühzeitig ausgehandelt war wie zu diesem Gipfel. Normalerweise, aber normalerweise zieht sich das bis zur letzten Minute hin. Und hier hatten wir schon einen halben Tag vorher die Nachricht, dann, alle haben zugestimmt. Die Gipfelerklärung ist ausgehandelt. Und dann wird sie natürlich auch noch von Trump unterschrieben. Und dann denkt man sich, naja, mit Blick auf Helsinki, ist es das Papier wert, auf dem es unterschrieben wurde? Wacht morgens auf und stellt fest, der Mann ist sogar noch schneller, als man es erwartet hat, in seinem Versuch sozusagen diese Erklärung wieder ad absurdum zu führen. Also es ist schon von außen ein sehr, sehr, sehr skurriler und diffuser Eindruck entstanden.
Wer hat denn die Gipfelerklärung ganz gelesen? 23 Seiten sind zu lang.
Es sind 79 Punkte.
Ja.
Ich habe sie, ich müsste lügen, aber ich habe sie weitgehend gelesen.
So, dann fass doch mal kurz für uns zusammen. Was steht denn da drin und gab es irgendwas, was dich erstaunt hat?
Also wir müssen dazu sagen, der Hauptstreit, der nach außen getragen wurde, nämlich der Streit ums Geld, wie viel zahlen die Länder für die NATO-Mitglieder für die Verteidigungsausgaben, das war ja nur ein Punkt von den 79 und der war eher beiläufig. Da steht ja nur drin, wir bekräftigen das, was wir schon 2014 in Wales gesagt haben, 2016 in Warschau. Also eigentlich nichts Neues. Und dann kommen so Sachen wie, hybride Kriegführung könnte unter bestimmten Umständen den Verteidigungsfall auslösen. Also das ist ja ein bisschen hinreichend unscharf formuliert, aber es ist drin. Es stehen ganz praktische Sachen drin hier beim großen Thema militärische Beweglichkeit, dass sich alle verpflichten, bis Ende 2019 innerhalb von 5 Tagen komplette Grenzübertritt zu ermöglichen. Also das, was jetzt ein Mehrfaches dauert, wenn die nämlich mit Waffen und Gerät an eine europäische Grenze kommen, das wird sportlich für alle Beteiligten zu sagen, das fertigen wir innerhalb von 5 Tagen ab. Das waren die Dinge. Carlo, du nickst so, du hast bestimmt noch mehr.
Ja, ich fand sozusagen auch das relativ schnelle Einigen auf diese 4x30-Initiative, finde ich auch bemerkenswert. Also das heißt, der Gipfel hatte schon, oder die Gipfelerklärung, die Dokumente haben schon einiges an Substanz. Und ich schließe mich Thomas an. Also diese hybriden Einsatzteams, also die jetzt sozusagen NATO-Mitgliedstaaten helfen sollen, wenn sie sich einer hybriden Kriegsführung oder hybriden Bedrohung ausgesetzt sehen, das ist schon, ich sag's mal so, ein innovatives Element in dieser Allianz. Und von daher ist diese Gipfelerklärung enthält schon sozusagen meines Erachtens einige Sachen, die durchaus mehr sind als das übliche Gipfel-Blabla und Motherhood and Apple Pie-Papier, das wir ansonsten bei NATO-Gipfeln manchmal haben.
Willst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was 4x30 ist? Weiß ja vielleicht auch nicht jeder. Also, die meisten werden es natürlich wissen, der informierten Hörerinnen und Hörer, aber vielleicht ist jemand dabei, der es nicht weiß.
Ist 120, oder?
Ist 120, genau. Und das war's dann. Zählen können Sie alle. Nein, es geht darum, in 30 Tagen 30 Bataillone, 30 Fliegerstaffeln, 30 schwimmende Einheiten, ich glaube, in der Größenordnung von Fregatten zur Verfügung zu haben. Und das ist, glaube ich, für die Allianz schon ein konkretes Zeichen dafür, dass sie die Frage der Gegenmachtbildung oder Deterrence halt gegenüber der Bedrohung durch die Russische Föderation relativ ernst nimmt und hier weiter voranschreitet. Und dazu zählt auch das, was man allgemeinhin sozusagen als Military Schengen bezeichnet, nämlich die fast ungehinderte Verlegefähigkeit von Truppenteilen quer durch Europa hin zum ins Baltikum oder beziehungsweise in die Nähe der russischen Grenze.
Ich habe mich allerdings gefragt, ob diese 4x30-Initiative, die kam ja von den USA, ob das nicht wieder so ein neues 2%-Ziel wird. Denn man muss ja auch sehen, die deutschen Erklärungen auch vorher, vor dem Gipfel, waren ja, das geht jetzt mal in die militärischen Gremien der NATO, die arbeiten dann mal was aus und dann gibt es einen Ratschlag und dann gucken wir mal. Man muss aber auch sehen, nach US-Vorstellungen soll das Ganze bis 2020 stehen. Und auf Deutschland zum Beispiel entfallen davon grob über den Daumen gepeilt 10%. Das wären also zum Beispiel drei Kampfbataillone oder drei Fregatten, die 2020 in 30 Tage Einsatzbereitschaft da stehen sollen. Or less, wie Herr Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, gesagt hat. Das heißt mit anderen Worten, da ist wieder eine Verpflichtung unterschrieben worden, zumindest von Deutschland, wo sie ähnlich Probleme haben werden wie mit den 2%, das auch zu erreichen.
Ist doch eigentlich auch offiziell schon, sagen wir mal, kommentiert worden. Ich meine, es wäre Brigadegeneral Funke gewesen, der gesagt hat, dass das in der Planung bisher überhaupt nicht abgebildet ist und man sich jetzt erstmal sozusagen hinsetzen muss, um zu überlegen, wie man das überhaupt bewerkstelligen könnte. Und jetzt zitiere ich dich, Thomas. Ich glaube, in der Phoenix-Runde von letzter Woche, wo du sagtest, von diesen drei Bataillonen sind wir ja allerhöchstens bei knapp einem bis jetzt, ne?
So ungefähr. Ja, Funke muss man dazu sagen, also Brigadegeneral Funke ist der stellvertretende Abteilungsleiter Planung im Verteidigungsministerium, im deutschen Verteidigungsministerium. Und der hat bei einer Podiumsdiskussion neulich, wo ich auch war, sehr deutlich gesagt, das haben wir bislang nicht im Plan, das können wir nicht. Und wenn man sieht, dass 2020 gerade mal 2 Jahre hin ist, also das ist schon sportlich. Also deswegen die Frage einfach, was unterschrieben sehenden Auges, dass man es so vielleicht nicht ganz hinkriegen wird.
Ja, das hat ja eine gute Tradition bei NATO-Mitgliedstaaten. Also ich sehe in der Tat diese Problematik, und ich glaube, das wird noch einiges im Knirschen im Gebälk hervorrufen. Letzten Endes hat man dann hier aber einen Hebel, der es zumindest auch innenpolitisch möglich macht, bestimmte Forderungen zu stellen und bestimmte Maßnahmen einzuleiten, die zumindest in diese Richtung hingehen, dass man in der Lage sein wird, zu dieser Initiative substanziell beizutragen.
Boah, du
Aber ich sehe
könntest im
das Problem.
Ministerium arbeiten.
Das ist gut, ne? Aber ich würde es nie machen. Aber Thomas, ich sehe das Problem und ich glaube, ich teile deine Einschätzung, zu sagen, das ist natürlich so ein Schub von der Seitenlinie der Amerikaner, die NATO-Staaten letzten Endes dazu zu bewegen, sukzessive oder ziemlich über Material auf die 2% hinzudeichseln. Das stimmt. Also die Interpretation teile ich.
Wobei es dann ja wieder darauf hinauslaufen wird, dass Deutschland der schwarze Peter sein wird, oder? Also ich meine, es war ja schon ganz auffällig bei diesem Gipfel, dass Trump sich wieder sehr auf Deutschland eingeschossen hat. Und ich hatte auch viele Diskussionen und Interviews danach, wo immer nach Deutschland gefragt wurde, weil wir ja nicht nur derzeit weit vom 2%-Ziel entfernt sind, sondern jetzt ja auch relativ klar gesagt haben, dass wir bis 2024, bis da das ja erfüllt sein sollte, irgendwie auf 1,5% kommen. Und wenn wir jetzt diese 4x30-Initiative unterschreiben und die auch nicht machen können, dann sind wir wieder bei einer Situation, in der wir alles, was wir versprochen haben, nicht liefern können. Oder liege ich da falsch?
Ja, ich weiß nicht, ob Deutschland da allein steht, jetzt bei 4x30. Ich glaube, andere Nationen werden sich ähnlich schwer tun, mit Ausnahme der USA. Also das wird, glaube ich, alle betreffen. Aber da kommen wir natürlich an den Punkt, Rieke, wenn du jetzt sagst, Deutschland hat die meisten Prügel bezogen bei diesem Gipfel von Trump. Mein Eindruck war schon, es ist billig. Ne? Es ist einfach ein billiges Ziel, zum einen, weil man das so plakativ darstellen kann. Die größte europäische Volkswirtschaft, guck mal, Edgy Badgy, wie sparsam die ist, wenn es um ihre Streitkräfte geht. Und auch das müssen wir vielleicht an der Stelle erwähnen. Bei allem, was Trump in Richtung NATO loslässt, welche Rolle spielt denn da sowas wie die EU oder Handel oder Wirtschaft? Also so ein bisschen ist schon, oder nicht ein bisschen, sehr stark ist mein Eindruck, man greift einen wirtschaftlichen Konkurrenten an, da wo man ihm einen reinwürgen kann. Und das ist eben nicht beim Handel, sondern eher bei militärischen Dingen.
Ja, ich glaube, ein oder zwei Tage nach dem NATO-Gipfel hat doch Trump in irgendeiner Äußerung auch die EU auf die Rolle eines Gegners festgelegt, genau wie Russland und China Gegner, also Foes war der Begriff, den er benutzt hat, für die USA sind. Also da kriegt man ja schon einen relativ guten Eindruck, woher der Wind weht. Und ich denke, bei Trump ist ein Großteil der Problematik auch, dass er schlichtweg nicht versteht, womit das zu tun hat. Also ich glaube nicht, dass Trump einen Begriff hat davon, was die EU ist. Geschweige denn, wie man damit umgeht.
Also ich glaube, der hat kann er den Begriff, was die NATO ist?
Er hat von beidem keinen Begriff. Aber ich finde, der Punkt ist richtig. Deutschland wird hier herausgestellt und sozusagen mit Prügel überzogen. Und da geht es nicht um den Verteidigungshaushalt. Da geht es sozusagen um die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist sozusagen Trumps Problem mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland. Er nutzt und er hat auch im NATO-Rat versucht, den Linkage zu machen zwischen sozusagen dem Export von Automobilen und den Verteidigungsausgaben, was deutlich zeigt, worum es Trump eigentlich geht. Und Deutschland steht, natürlich steht die Bundesrepublik total schlecht da, wenn es um die Verteidigungsausgaben geht. Aber wenn man jetzt mal die vier Staaten in der NATO sieht, die über 2% liegen, jetzt nehmen wir mal die USA weg. Die Griechen geben davon, glaube ich, 80% für Personal und Pensionen aus. Und wenn man bei den Briten und den Franzosen die nukleare Komponente rausrechnet, dann liegen die auch weit unter 2%.
Ihr Wissenschaftler, ihr wisst das doch. Ich habe mal gehört, 0,7% müsste man runterrechnen bei Großbritannien, Frankreich für die Nuklearkomponente. Ist das ungefähr richtig?
Das ist die Zahl, die ich kenne. Und damit liegt, glaube ich, Großbritannien irgendwie bei 1,7, wenn ich das richtig sehe. Und die Franzosen noch ein bisschen drunter. Also ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber im Prinzip kein einziger NATO-Staat erreicht diese 2% vernünftigerweise so, dass die Investitionen in Gerät fließen und sozusagen Kampffähigkeit. Also die einzigen, die wirklich bei über 2% liegen, sind die Griechen und die müssen halt ganz einfach ihre Soldaten bezahlen, beziehungsweise ihre Pensionäre, weil es ist eine gute griechische, italienische auch Tradition, dass wenn man als Oberst in die Rente geht, zunächst einmal erstmal Brigadegeneral wird und sich auf dieser Basis dann die Pension abholt. Das ist alles ziemlich teuer.
Was eben auch nochmal unterstreicht, dass dieses 2%-Ziel eine politische Zahl ist, die in aller Regel, wenn man sie zu Vergleichen heranzieht, einen Äpfel-Birnen-Vergleich erzeugt. Ja? Weil hier Hat-Tipp an die Kollegen Claudia Major, Christian Mölling, Torben Schütz und Alicia von Voss, die dieses Hintergrundpapier geliefert haben, was also im Rahmen der Diskussion extrem hilfreich war. Und ich glaube, da habe ich es gelesen, aber in Frankreich zum Beispiel wird ja auch die Feuerwehr mit in den Verteidigungshaushalt berechnet.
Und daran nur die in Paris, ne? Wenn ich das richtig sehe.
Im Rest des Landes wird einfach nicht gelöscht.
Naja, da würde die Nuklearwaffe ja auch zuerst zünden. Ja. Naja, wir haben jetzt im Bundesverteidigungsministerium wohl auch gemäß einer Zeitungsmeldung vor zwei Tagen jetzt auch eine Arbeitsgruppe, die sich mit Fragen von Verteidigung und sozusagen anderen Investitionen in die Verteidigung beschäftigt. die halt auch den Amerikanern vorrechnen sollen, dass wir doch mehr ausgeben als sozusagen der reine Einzelplan 14.
Ja, es gibt ja jetzt auch für Deutschland schon diese Überlegung, eben die ganzen Infrastrukturmaßnahmen mit Blick auf Straßen, Brücken, Verlegefähigkeit und so weiter einfach mit einzuberechnen.
Die da Vorschläge, wird halt eine Menge. Die Überlegung glaube ich noch gar nicht, ne?
Ja, die Vorschläge.
Ja, die Vorschläge.
Also es ist auf jeden Fall sehr viel Raum, um da haushalterisch Gymnastik zu betreiben und das alles irgendwie hinzurechnen. Und daran sieht man ja, dass diese Zahl als solche, ob es jetzt 1,5 oder 2% sind, an sich an der Diskussion vorbeigeht. Ja. Die Frage ist halt tatsächlich, was kommt hinten raus, welche Fähigkeiten hat man, wenn man Geld in die Hand genommen hat. Und das hat natürlich auch alles unglaublich lange Vorlaufzeiten. Was will man denn in 2 oder 4 Jahren, selbst wenn man dramatisch erhöhen würde, konkret machen? Außer, dass man vielleicht, das wäre die Sache, die vielleicht am dringendsten mal angegangen werden müsste und die man auch relativ kurzfristig angehen müsste, grundlegendes Material beschafft. Ja, hier angefangen von Splitterschutzwesten bis hin zu Nachtsichtgeräten und diesen Dingen, wo es ja wirklich dran mangelt. Aber wenn wir über Großwaffensysteme sprechen und irgendwelches Kriegsgerät, das kann man ja nicht in 2 Jahren irgendwie auf den Hof stellen.
Das war meiner Meinung nach auch die größte Schwäche des NATO-Gipfels. Weil wir sind momentan in einer Situation, in der wir unsere Zeit damit verbringen, zu rechtfertigen, warum es die NATO überhaupt gibt. Was aber bedeutet, dass die ganze Zeit, die wir darauf verbringen, wir nicht damit verbringen, tatsächlich mal über Fähigkeiten zu reden. Diese 2%, das ist ja so ein richtiger Fetisch geworden. Ich benutze die 2%, weil so grundsätzlich als Pi mal Daumen Ziel finde ich das absolut in Ordnung. Aber es kann eben nicht sein, dass wir eben nur davon reden, dass durch haushalterisches Rechnen, wie du gerade gesagt hast, Frank, wieder hinkommen, anstatt wirklich mal darüber zu reden, was soll denn eigentlich geleistet werden, was soll gekonnt werden. Da finde ich jetzt diese 4x30-Initiative gut für, auch wenn wir die auch nicht erreichen. Aber das macht mir so Sorge. Also denn an sich, wenn man sich mal anguckt, was kam aus dem NATO-Gipfel raus, wir haben über das Kommuniqué gesprochen, da steht viel drin. Ich würde denken, das hätte jeder andere amerikanische Präsident auch so bekommen. Aber was wir eben nicht gemacht haben, ist tatsächlich uns mal hingesetzt und überlegen, wie soll das in der Zukunft aussehen, was sollen auch die Europäer langfristig leisten können, weil natürlich müssen wir mal ernsthaft über die Lastenteilung reden, aber nicht nur über die 2%. Und deswegen, ich habe so ein bisschen Sorge, dass durch Trump und durch diese ganze Diskussion wir einfach jetzt so stillstehen.
Und ein Satz dazu noch, wenn wir über Fähigkeiten reden, müssen wir auch darüber reden, für was die Bundeswehr eigentlich eingesetzt werden soll.
Wir haben noch so ein schönes Weißbuch, habe ich gehört.
Wir haben aber noch keine, wie heißt das, Fähigkeitsprofil der Bundeswehr. Es gibt ja schon Zusagen an die NATO, das ist ja auch mehr oder weniger bekannt. Zum Beispiel die berühmten 3 Heeresdivisionen, die bis 2030 oder 2032 einsatzbereit dastehen sollen. Das ist also ein ganz dickes Brett und jetzt völlig unabhängig von den 2% wird das richtig Geld kosten. Ich habe mich nur gefragt, aber da könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, wenn Trump sich hinstellt und quasi jetzt nochmal aufgreift, was er schon ganz früh getan hat, nämlich praktisch die NATO versucht für obsolet zu erklären. Das hat er am Anfang mit Worten getan. Jetzt hat man ein bisschen das Gefühl, er tut es mit seinem Verhalten beim Gipfel. Hat eigentlich mal jemand ausgerechnet, was sowas für Deutschland oder auch die EU oder Europa bedeuten würde, wenn man sagen müsste, also die Fähigkeiten, die die USA über diese Allianz bereitstellen, die fallen weg und wir müssten dann Folgendes tun? Oder stochern wir alle im Nebel mit der ganz langen Stange?
Oh boy, da stochern wir alle im Nebel. Also diese Rechnung aufzumachen, würde sofort sozusagen nach sich ziehen, die europäische Bankrotterklärung zu unterschreiben. Weil wenn man sich anschaut, und das wissen wir ja alle, was die USA in der NATO noch immer stemmen und bereitstellen, wenn die Europäer das auch nur zu 60% oder 70% substituieren müssten, wüsste ich nicht, wo wir das Geld herbekommen sollten. Also die Rechnung sollte man nicht aufmachen, weil das ist eine Bankrotterklärung europäischer Sicherheit dann.
Wobei ja dann doch die Frage ist, was eben angesprochen wurde, was wollen wir denn eigentlich machen? Weil die NATO macht ja jetzt auch zunehmend zum Beispiel eben Out-of-Area-Einsätze, wo man sich fragen kann, würden die Europäer alleine das überhaupt machen wollen? Libyen vielleicht, Afghanistan sicher nicht. Also die USA haben natürlich auch Fähigkeiten und stellen der NATO Fähigkeiten zur Verfügung, wo die Europäer oder wo zumindest viele Europäer sagen würden, brauchen wir alles nicht. Also wenn es um die reine Verteidigungsfähigkeit ginge, wir müssten uns neu sortieren, aber also zumindest gegenüber Russland mit unseren Verteidigungsbudgets, ja, müssen wir sowieso, aber zumindest gegenüber Russland mit unseren Verteidigungsbudgets sollten wir an sich in der Lage sein, uns zu verteidigen. Aber das ist eben wirklich wieder die Frage, wofür brauchen wir das eigentlich?
2 Bemerkungen. A, stelle ich mal als These in den Raum, wir wären als Europäer nicht in der Lage, uns gegenüber einem großflächigen Angriff der Russischen Föderation zu verteidigen, ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten. Punkt.
Jetzt gerade in diesem Moment.
Jetzt gerade in diesem Moment. Zweitens, und da kommen wir sozusagen zu der europäischen Debatte, ich bin ein großer Fan sozusagen des Begriffes strategische Autonomie der Europäischen Union. Ich würde es nur extrem begrüßen, wenn die Europäische Union mal ausbuchstabieren würde, was eigentlich strategische Autonomie bedeutet. Du hast es gerade eben angesprochen. Heißt strategische Autonomie Libyen-Style-Mission? Heißt es Afghanistan-Style-Mission? Heißt es Mali-Style-Mission? Heißt es kleinere Sachen? Was heißt eigentlich strategische Autonomie? Wir tragen das wie eine Monstranz vor uns her, also das heißt die Politik, ohne zu sagen, was es eigentlich bedeutet. Weil nur wenn man es ausbuchstabiert, kann man danach die nächsten Schritte machen, die irgendwann mal dahin kommen, zu sagen, okay, wenn das strategische Autonomie bedeutet, brauchen wir das und das und das. So ist die Diskussion sehr oft wie Nebelkerzen werfen, weil wir super Begriffe in den Raum werfen, mit denen wir den Leuten irgendwie vorgaukeln, dass wir so ein strategisches Bewusstsein haben, ohne zu sagen, was das eigentlich konkret bedeutet und was das für Folgerungen und Folgen hat.
Jetzt müssen wir doch mal einen Punkt noch ansprechen. Wahrscheinlich werden eh die Leute kommen und sagen, da redet das Kriegstreiber-Quartett. Aber wir müssen einen Punkt mal aufgreifen, Carlo, den du gerade gesagt hast, einem flächendeckenden Angriff der Russischen Föderation. So, dann kommt natürlich die Frage, ja, meine Güte, das steht doch gar nicht zur Debatte, das ist doch gar nicht zu erwarten. Und wenn man sich so die Szenarien anguckt, über die geredet wird, ist ja auch nie davon die Rede. Ich meine, warum sollte, wir werden nicht die Panzerschlacht am Kurska Bogen haben oder ähnlichen Blödsinn. Wenn, dann reden wir über versuchte Einflussnahmen nach dem Motto Ukraine oder so etwas.
Gut, das ist natürlich immer eine Frage der Perzeption. Persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich nicht ganz ausschließen, dass es tatsächlich auch militärische Angriffe geben könnte. Und ich kann nur sagen, ich war letztens im Baltikum unterwegs auf einer Konferenz und die haben durchaus Angst auch vor wirklichen militärischen Angriffen. Natürlich ist das Unwahrscheinlichste. Trotzdem, die wahrscheinlichere Situation wäre eben genau, wie du gesagt hast, so diese Art hybride Kriegsführung, die Little Green Men, die Instrumentalisierung der Migranten oder Migrationsgruppen in den verschiedenen Ländern. Das, auch dagegen muss man gerüstet sein. Und das finde ich eigentlich den wichtigsten Punkt, militärische Fähigkeiten übersetzen sich in geopolitische Macht. Und das ist was, das wir als Europäer immer vergessen, nicht wahrhaben wollen, aber die ganze Idee von militärischen Fähigkeiten ist doch, sie am besten nicht einsetzen zu müssen. Aber um sie nicht einsetzen zu müssen, braucht man sie erstmal. Und ich finde, dass dieses Wissen ist in Europa so verloren gegangen. Und deswegen, ja, es hilft gegen Russland, gegenüber Russland militärische Fähigkeiten zu haben, selbst wenn man nicht unbedingt davon ausgeht, dass Russland militärisch angreift.
Also es hilft unter Putin. Also ich glaube, dass die Problematik ist tatsächlich, dass man es bei Putin mit jemandem zu tun hat, der in den Kategorien des Kalten Krieges denkt. Das ist ja sozusagen kein Geheimnis, das sagt er selbst. Er ist im Prinzip, sein gesamtes konzeptionelles Denken ist an der Sowjetunion orientiert. Er möchte möglichst Russland wieder an eine geopolitische Position führen, die vergleichbar ist mit der, die die Sowjetunion innehatte. Und ich fürchte, also ja, Thomas, ich bin da ganz bei dir. Ich denke auch, da vielleicht stößt es dem einen oder anderen jetzt sauer auf, dass wir hier relativ kernige Thesen in den Raum stellen. Aber ich fürchte, dass Putin tatsächlich so funktioniert, dass man aus einer Position der Stärke heraus eher verhandeln kann oder irgendwie diese Beziehungen zu Russland gestalten kann. Wenn irgendwann mal vielleicht eine Ära nach Putin kommt, dann sollten wir natürlich auch alle anderen Wege und diplomatischen Lösungen, die man sowieso immer anstreben sollte, weiterführen. Aber zurzeit sehe ich einfach überhaupt keine gute Alternative, insbesondere wenn wir eben mal ja, die deutsche Blase verlassen und gucken in andere Länder wie Polen oder wie das Baltikum.
Also, als ich gerade gesagt habe, uns gegen einen großflächigen russischen Angriff zu verteidigen, ich teile das, Thomas, wir werden es nicht erleben, nicht zu unserer Lebzeit, dass die rote Flagge nochmal auf dem Brandenburger Tor gehisst wird von einem
russischen Soldaten. Ihr seid ja alle ein bisschen älter als ich.
Es war auf dem Reichstag.
Dann war es auf dem Reichstag. Entschuldigung, du bist ja noch älter als ich, also von daher sozusagen kenne ich das nur aus den Geschichtsbüchern. Aber wir sind ja noch nicht mal in der Lage, gegenwärtig eine rein funktionierende europäische Abschreckung zu bilden. Also erinnert dich dran oder erinnert euch dran, wie sehr wir uns darum bemüht haben, die Amerikaner in dieses Forward Deployment einzubinden im Baltikum, weil nur das sozusagen die Sprache ist, die Putin versteht. Also wenn die amerikanischen Soldaten dort sterben bei einem Angriff, dann sind die USA involviert und das ist das Einzige, das ist wirklich das Einzige, wovor die Russische Föderation Respekt hat.
Eine Sache noch, was mich immer wundert in dieser Diskussion ist, ich habe einen gewissen Anspruch an mein Land oder eben von mir aus auch an die Staatengemeinschaft, zu der ich dazugehöre. Und das ist eigentlich, dass das Land die Sicherheit der Bürger weitestgehend garantieren kann. Und ich bin immer ein bisschen erstaunt, wenn die Antwort auf diesen Anspruch ist, naja, aber es gibt irgendwie gerade keinen Gegner, der uns angreifen wird. Also ich habe so ein Grundbedürfnis, dass mein Staat und vielleicht eben dann das Bündnis, zu dem ich gehöre, in der Lage ist, mich gegen mögliche Angriffe zu verteidigen. Und ich finde, das ist eigentlich nicht zu viel verlangt. Und ich sehe nicht, dass wir diese Fähigkeit derzeit haben. Also sprich, ich brauche gar nicht unbedingt den großen Gegner, der sich da aufbaut, obwohl ich, wie gesagt, auch nicht so von überzeugt bin, dass es den nicht gibt. Aber so ganz, ganz grundsätzlich finde ich, Deutschland sollte auch in der Lage sein, die Deutschen zu verteidigen und Europa sollte in der Lage sein, die Europäer zu verteidigen. Finde ich jetzt irgendwie nicht zu viel verlangt, oder seht ihr das anders?
Ja, also wenn es keinen Gegner gibt, muss ich sagen, also wenn es dezidiert keinen Gegner gibt, gegen den ich mich verteidigen muss, dann muss ich keine Fähigkeiten zur Verteidigung bereithalten. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit mitgehen würde, sagen wir mal Verteidigungsfähigkeit, um ihrer selbst willen aufzubauen. Aber grundsätzlich muss man nochmal sagen, diese absolute Sicherheit, dass nie irgendetwas passiert, die ist uns eben leider nicht gegeben. Insofern bin ich geneigt, dir da jetzt zuzustimmen, was den konkreten Punkt angeht. Aber meine Hoffnung wäre halt, dass wir uns vielleicht irgendwann, und ich würde sagen, wir leben ja tatsächlich in nicht nur bewegten, sondern auch ja, besorgniserregenden Zeiten mit Blick auf viele Sachen. Wir wollen ja vielleicht auch noch über Helsinki sprechen und die Frage, was Trump und Putin da vielleicht besprochen haben oder vielleicht auch nicht besprochen haben und was sie vielleicht besprechen sollten, etwa mit Blick auf nukleare Rüstungskontrolle und ähnliche Dinge. Und man muss einfach klipp und klar sagen, und sozusagen aus dieser Warte stimme ich dir durchaus zu, Ulrike, es sieht ziemlich düster aus. Also, na klar, waren die Beziehungen schon mal besser, die Aussichten positiver und daher auch die, sagen wir mal, die gesehene Notwendigkeit für das Bereithalten von bestimmten militärischen Fähigkeiten in Europa und insbesondere in Deutschland weniger ausgeprägt. Aber zurzeit, und ich sage das explizit als jemand, der da sagen wir mal, eher auch überzeugt werden musste, dass wir das Ruder dramatisch rumwerfen müssen, insbesondere, also beispielsweise mit Blick auf Verteidigungsausgaben. Aber inzwischen sehe ich das durchaus auch so, dass wir vermutlich oder ganz sicher darum nicht herumkommen, um jetzt erstmal diese Phase abzuwettern und dann zu gucken, wie wir das Ganze wieder in eine andere Richtung drehen können. Aber wenn das so weitergeht mit den Beziehungen zwischen NATO und Russland, mit dem Irrlichtern von Trump, mit dem Erodieren der Vertragswerke und Regime, die wir beispielsweise haben, und dem Nicht-Dazukommen von Neuen, die dringend benötigt werden, ja, dann sind wir halt von den düsteren Zeiten des Kalten Krieges, wo man so ziemlich autistisch nebeneinander her existiert hat und eben antagonistisch gegenüber dem anderen eingestellt war, nicht mehr so weit entfernt. Und das kann einem schon Sorgen machen.
Gibt sich noch einen anderen Unterschied jetzt zum Kalten Krieg, der mir eigentlich Sorgen macht? Frank, du hast gesagt, hier antagonistisch und nebeneinander her, gegeneinander. Aber man hatte Mechanismen, damit umzugehen. Also man wusste, die andere Seite ist böse, aber ich weiß, wo und wie und unter welchen Umständen ich mit ihr reden kann. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Situation, ja, die andere Seite ist böse, aber es gibt gar keinen Kontakt, keine Gespräche. Ich frage ja immer mal, wenn ich mit Leuten von der NATO rede, auch in Headquarters, also in der Kommandostruktur irgendwo in der Fläche, zum Beispiel Norweger, habt ihr eigentlich direkten Draht zum russischen Militär, gerade oben in Norwegen, wo es ja eine gemeinsame Grenze gibt? Und dann sagen die, nö, eigentlich nicht so richtig. Also die Leute von der Küstenwache telefonieren vielleicht mal, aber die Militärs haben keine. Und die nächsthöhere Instanz ist dann der NATO-Oberbefehlshaber mit dem russischen Generalstabschef. Also da fehlen einfach, oder da sind viele Dinge abgeschafft worden, die im Kalten Krieg existierten und die so Mechanismen waren, ich sag mal, das Schlimmste zu verhindern.
Was du sagst, Thomas, ist vollkommen richtig, gilt aber auch nur für eine gewisse Zeit. Also bis beispielsweise zur Kuba-Krise, als man ja kommunizierte im Prinzip durch ja, entweder Briefe, die tagelang unterwegs waren, oder Radiosendungen, die vom Gegner mitgehört wurden, ja, und dann übersetzt werden mussten, gab es ja keinen direkten Draht zwischen den beiden nuklearen Supermächten. Und da hat man ja im Prinzip daraus gelernt, weil man dachte, okay, wir sind hier gerade noch so ungeschoren davongekommen, fast hätten wir aus Versehen den dritten Weltkrieg vom Zaun gebrochen und der dann auch noch nuklear. Und du hast vollkommen recht, dann wurden all diese Mechanismen in die Welt gesetzt und wir haben ja fantastische Sachen gemacht. Also etwa konventionelle Streitkräfte in Europa, dieses Entsenden von Beobachtern, dass man eben keine Manöver einfach so ansetzt und durchführt, die möglicherweise missverstanden werden könnten, sondern dass man sich davor her in Kenntnis setzt, Beobachter entsendet, um zu schauen, was da passiert. Und all diese Dinge sind ja dabei zu verschwinden. Also das wird zum Teil noch gemacht, zum Teil aber auch nicht mehr. Und da sieht man eben auch, wie unfassbar planlos Trump ist. Ich glaube, der sagte wörtlich den Satz, unsere beiden Militärs kooperieren gut miteinander. Ich habe absolut keine Ahnung, was er damit überhaupt meint. Also das muss uns wirklich Sorge machen. Solche Dinge wie konventionelle Streitkräfte in Europa, aber auch INF-Vertrag, Intermediate Nuclear Forces, also die nuklear bestückten Mittelstreckenraketen in Europa. Auch der Vertrag, je nachdem, wen man fragt, kurz vorm Herzstillstand oder ist schon tot. Und für New Start ab 2021 weiß keiner, wie es weitergehen soll mit den großen ballistischen strategischen Raketen. Ich bin mir nicht sicher, ob zum Beispiel Trump überhaupt weiß, was New Start ist und dass man da tätig werden muss. Ich habe irgendwie auf Twitter vorhin noch gesehen, hier Dank an den Kollegen Ulrich Kühn, der hatte irgendwie retweetet, dass in diesem Fox News Interview, das Wallace mit Putin gemacht hat gestern, offensichtlich war das ein Schnipsel, der nicht online so ohne weiteres zu finden war. Ich habe es zumindest nicht verifizieren können. Aber da hat Putin wohl gesagt, so zu nuklearer Rüstungskontrolle, insbesondere New Start, gäbe es wohl Gesprächsbedarf. Und da gäbe es also noch Details zu klären oder sowas ähnliches. Und da kann man nur auf die Uhr gucken und sich fragen, okay, ich hoffe, die Amerikaner und Russen sind da dran, weil es ist nicht mehr so viel Zeit und da muss was ausgearbeitet werden. Sonst kommen wir in Teufels Küche.
Okay, aber nur um das nochmal klar zu machen, also was uns quasi fehlt, ist der Austausch auf militärischer Ebene. Weil wir kommen ja jetzt gleich noch zu Helsinki und es gibt ja eben Staatsbesuche, es gibt ja politische Unterhaltung. Wir sind ja nicht in einer Situation, in der Russland komplett isoliert ist. Also unsere Sorge ist halt der Austausch auf der militärischen bzw. niedrigeren diplomatischen Ebene, was diese Rüstungskontrollverträge und anderes angeht, ja?
Naja, auf der Arbeitsebene, wo die Sachen wirklich ausgearbeitet werden, das ist nochmal, das Problem ist natürlich, sind Putin auf der einen Seite und Trump auf der anderen Seite. Wie ich es gerade dargestellt habe, ich glaube eben nicht, dass Trump irgendwie eine Vorstellung hat von dem, was da eigentlich zu geschehen hat. Und das State Department, was ja nun auch federführend wäre für viele diese Dinge, wird in der Trump-Administration systematisch ausgeblutet.
Also Trump geht nach Singapur, um Kim zu treffen und hat keinen einzigen Nuklearexperten in seinem Team.
Das mal dazu, der Nordkoreaner.
Der nordkoreanische, genau, kleine Raketenmann Kim und hat keinen einzigen Nuklearexperten in seinem Team. Im Zentrum steht aber die Denuklearisierung Nordkoreas. Das zeigt sozusagen die Professionalität der gegenwärtigen US-Administration, insbesondere des Weißen Hauses. Ich wollte mal ganz kurz sagen zu dieser Frage Military-to-Military Contacts. Ich persönlich habe es immer für einen Fehler gehalten, dass der NATO-Rat auch auf der Ebene sozusagen der Generalität ausgesetzt wurde. Also auch wenn dabei nicht viel rumkommt, man spricht da genau auf dieser militärischen Ebene. Und die konkrete Gefahr, und das ist bisher immer gut gegangen, ist zum Beispiel, wenn wie in Syrien beide Seiten in Kontakt miteinander geraten. Und wir wissen sozusagen aus der Geschichte, wie sowas missinterpretiert werden kann und zu Reaktionen führen kann, die dann in größere Scharmützel enden. Und da gibt es sozusagen keine Mechanismen, die vorab installiert werden und die dann erstmal sozusagen in Kontakt treten, um genau das zu verhindern, dass die Amerikaner Eye to Eye mit den Russen irgendwo in Syrien oder woanders sich plötzlich begegnen. Und das ist sozusagen neben den ganzen Sachen, die Frank jetzt gerade eben erwähnt hat, also Rüstungskontrolle, strategische Waffen und so weiter und so fort, ist meines Erachtens eines der Probleme, die wir gegenwärtig in NATO-Russland und USA-Russland-Beziehungen haben.
Jetzt haben wir eigentlich über Helsinki inhaltlich schon ganz viel gesagt, ohne zu sagen, das war in Helsinki. Also ich glaube, dieses Treffen Trump-Putin, da kann man relativ knapp sagen, ja, sie haben sich getroffen. Sie haben eine Pressekonferenz gemacht, die bei den amerikanischen Medien, mit Ausnahme von Fox News oder teilweise sogar bei Fox News als brutal und böse und gegen sein eigenes Land gerichtet empfunden wurde. Putin ist Trumps Freund, das FBI weniger. Ja, und ja, er hat doch im Grunde genommen gesagt, ich glaube Putin mehr als meinen eigenen Leuten in den Nachrichtendiensten und beim FBI. Ja, und da muss man jetzt gucken, was dann daraus folgt. Ne? Ansonsten kann man da doch nur einen Haken dran machen, oder?
Also ich meine, dieser Tage ist ja mal die Aussage, es hätte schlimmer kommen können, ist ja was als gute Nachrichten hier gewertet wird. Ob hier es hätte schlimmer kommen können? Naja, also in Brüssel habe ich viel die Sorge gehört, dass Trump quasi die Krim weggeben könnte. Also quasi wieder sowas sagen könnte wie, ja, die Krim ist ja russisch, weil die sprechen sowieso alle russisch. Das war so die erste Sorge. Und dass Trump versprechen könnte, NATO-Truppen oder US-Truppen von der quasi der Westflanke Russlands abzuziehen. Das hat er ja beides scheinbar nicht gemacht. Es ist tatsächlich so, finde ich, dass dieser Helsinki-Gipfel sich jetzt viel mehr in der nationalen amerikanischen Debatte abspielt als in der internationalen. Also wir wissen nicht wirklich, was da eigentlich alles diskutiert wurde. Es war ja ein Gespräch nur zwischen den beiden mit Dolmetschern. Und so wirklich viel haben wir da noch nicht gehört. Diese Pressekonferenz war von einer Absurdität, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also letztendlich, ja, man muss fast sagen, es hätte schlimmer kommen können für Europa. Für die USA ist das Ganze ziemlich katastrophal.
Kann man bis jetzt so festhalten, es sei denn, es kommt noch irgendein Tweet hinterher.
Ich teile das, ne? Also Helsinki hat mich irgendwie so ein bisschen gepuzzelt, weil überhaupt nichts in Helsinki war. Aber wenn man jetzt so diese ganze Sequenz sieht, also das Tohuwabohu beim NATO-Gipfel, ne? Dann doch in Helsinki dieses, er ist ein toller Typ und dem vertraue ich mehr als meinen eigenen Geheimdiensten.
Ja, und zwischendurch noch Großbritannien verklagt doch die EU.
Genau, zwischendurch Großbritannien verklagt doch die EU und neben Theresa May zu stehen und zu sagen, Boris Johnson wäre ein super Premierminister. Die Frage, die sich mir stellt, ist, was für eine Auswirkung hat das eigentlich auf die Glaubwürdigkeit dessen, was die USA und die Europäer seit Jahren versuchen mit Blick auf das Baltikum und die Abschreckungsfähigkeit Russland? Also wenn ich Putin wäre, würde ich sagen, super, alles erreicht. Helsinki war zwar sozusagen völlig uninteressant, aber die Allianz ist zutiefst gespalten. Die Europäer sind total verunsichert. Ich vermute mal, die Balten noch mehr. Nicht, dass ich jetzt morgen ins Baltikum einfalle, aber im Prinzip sozusagen das, was ich anstrebe, nämlich die Destabilisierung der westlichen Allianz, super, wieder ein Schritt voran in diese Richtung. Wäre mein Take, wenn ich im Kreml sitzen würde.
Ja, sehe ich ähnlich. Also für mich, diese ganze Sequenz, die du gerade angesprochen hast, ich sehe da eigentlich zwei Konsequenzen. Zum einen wird das internationale System, wie wir immer so schön sagen, die internationale liberale Ordnung, die Amerikaner maßgeblich mitgebaut haben, zunehmend geschwächt. Und das ist so langfristig, dass ich mir Sorgen mache, dass sich das auch mit dem nächsten Präsidenten, wer auch immer er sein mag, nicht zurückdrehen lässt. Das ist das eine und das muss gerade Deutschland, Exportweltmeister und so weiter, sehr viel Sorgen machen. Das andere, und das finde ich fast noch viel grundlegender, die USA werden zunehmend zu einem geopolitischen Akteur unter vielen. Das ist zumindest meiner Meinung nach die Perzeption in Europa. Bisher waren die USA doch immer noch grundsätzlich als so der Good Guy gesehen. Man hatte doch immer so den Eindruck, die USA, klar, die haben ihre eigenen Interessen, aber grundsätzlich versuchen sie auch westliche Interessen zu vertreten, versuchen die Welt so ein bisschen in den Fugen zu halten, etc. Es war so ein bisschen Benefit of the Doubt, wie man sagen würde. Und inzwischen werden die USA wahrgenommen wie alle anderen geopolitischen Akteure. Und ich habe ein Beispiel, was ich ganz interessant finde. Ich habe gerade mit ICFA eine Publikation rausgebracht. Das nennt sich eine Scorecard. Da fragen wir Wissenschaftler aus den 28 EU-Ländern zu verschiedenen Fragen. Und die gehen in ihre Ministerien. Und eine der Fragen, die wir gestellt haben, war, welche Länder seht ihr als Gefahr an? Und wir hatten natürlich so die üblichen Verdächtigen, Russland, Türkei, Nordkorea etc. Russland, könnt ihr euch vorstellen, kam als Nummer 1 raus. Erstmal nicht so interessant. Was interessant war, die USA war mit auf der Liste. Und es gibt 2018 bereits 4 Länder, die sagen, die USA sind somewhat of a threat, also etwas eine Gefahr oder sogar eine kleine Gefahr. Und dann haben wir die Frage gestellt, und das finde ich eigentlich den wirklichen Knaller, dann haben wir die Frage gestellt, was glaubt ihr denn, wie das einzuschätzen ist für das Jahr 2028, also in 10 Jahren und nach Trump? Die Zahl der Länder, die der Meinung ist, dass die USA eine Gefahr im gewissen Sinne darstellt, wächst auf 8 an. Und das ist für mich wirklich so das Zeichen, die USA werden nicht mehr wahrgenommen als so die Ausnahmemacht, sondern eigentlich nur ein geopolitischer Akteur unter vielen. Natürlich keiner, der eine direkte Gefahr für uns darstellt, weil natürlich sind sie uns nahe in ihren Werten etc. Aber es ist einfach nicht mehr diese Perzeption, the good guy, der vielleicht manchmal Fehler macht. Und das, finde ich, wirklich ist ein fundamentaler Wandel. Und ob wir den zurückdrehen können nach Trump, weiß ich nicht.
Willkommen in der Weltunordnung.
Naja, aber das macht es ja dann nicht lustiger. Ne? Müssen wir denn noch über den Verteidigungshaushalt, den deutschen, reden? Fällt mir gerade so ein. Oder wollen wir das sowas Deprimierendes aufheben für die nächste Sendung?
Nee, mach doch mal kurz. Wie sieht er denn aus, der Verteidigungshaushalt Deutschlands?
Ja gut, sieht er doch aus. Also er steigt ja im kommenden Jahr. Das ist Kabinettsbeschluss, muss natürlich noch durch den Bundestag. Aber ich erzähle einfach mal, wir haben vorhin über die Quote, die sogenannte NATO-Quote geredet, also den Anteil am Bruttoinlandsprodukt der Verteidigungsausgaben. Die steigt im kommenden Jahr auf 1,31. Dann aber, und das ist das Interessante, sinkt sie nach der Planung wieder ab auf 1,28, 2022 sogar 1,23. Aber es gibt ja die Zusage der Kanzlerin und der Verteidigungsministerin, bis 2014 wieder auf 1,5 zu kommen. So, das heißt, nach den Planungen, nach der Projektion gibt es da eine gewisse Lücke. Das bedeutet, es geht wieder runter und von 2022 bis auf 2024 muss auf einmal wusch nach oben gehen. Das kann man sich überlegen, das muss nicht unbedingt so realistisch klingen, oder?
Und woran liegt's?
Ja, jetzt kann man sich sehr drüber streiten, woran es liegt. Es gibt eine relativ einfache, aber vielleicht auch ein bisschen billige Erklärung. Wir kommen wieder in dieses Narrativ, so und so viel Kitas könnte man dafür bauen oder ein Eurofighter ist so und so viel Rente. Soll man nicht unterschätzen. Ich glaube, das spielt in der deutschen innenpolitischen Auseinandersetzung künftig wieder eine Rolle. Und wenn du natürlich die Leute fragst, hey, würde ich doch genauso machen, willst du mehr Rente oder lieber ein paar Panzer mehr, dann weiß ich schon ziemlich genau, was ich mir aussuche.
Wobei, habt ihr die letzten Umfragen gesehen? Also ich meine, die Umfragen sind natürlich immer schwierig und es gibt natürlich immer Suggestivfragen. Ich war jetzt aber erstaunt, in den letzten Tagen gab es einige Umfragen zum Thema, soll Deutschland mehr für die Verteidigung ausgeben? Teilweise haben sie die Zahlen mit drangepackt, teilweise nicht. Und ich habe so ein bisschen den leichten Eindruck, dass sich auch in der deutschen Bevölkerung so langsam da was verschiebt in Richtung, naja, so ein bisschen Verteidigung wäre schon nicht schlecht. Es stimmt schon, diese Kindergartenrechnung ist immer noch da und wir hatten tatsächlich vor, ich glaube, 2-3 Monaten genauso eine Überschrift wieder im Spiegel, da habe ich auch einen Krampf bekommen, aber also so ich habe den Eindruck, so ganz bisschen tut sich da was oder sehe ich das nur falsch aus London hier von der Insel?
Ich weiß nicht, ob du das falsch siehst, aber ich würde das in einem anderen Zusammenhang stellen, weil das Interessante ist, da wir jetzt ja monatelang die Berichte hatten, dass die Bundeswehr eigentlich komplett dysfunktional ist. Ne? Nichts fährt mehr, nichts fliegt mehr, nichts schwimmt mehr, nichts kriecht mehr und weiß der Teufel was. Finden die Leute es interessanterweise richtig, dass wieder Sachen fahren müssen, dass wieder Sachen fliegen sollen, dass wieder Sachen tauchen können. Das heißt aber noch lange nicht, meines Erachtens, dass das dann auch eingesetzt werden muss. Also irgendwie ist das Gefühl bei den Deutschen, das kann ja nicht sein, dass wir eine Bundeswehr haben, die Flugzeuge hat, die auf dem Boden oder im Hangar sind.
Ich meine, ist ja nicht so, dass der Laden kostenlos wäre. Ne?
Genau.
38 genau. Milliarden, wie sagte Lutz Feld, der Verrührer Marineinspekteur, das ist manchem sein ganzes Geld.
Ja. Ja. Das findet ein Großteil der deutschen Bevölkerung findet das richtig blöd. Und deshalb gibt es eine Zustimmung zu sagen, Verteidigungshaushalt muss erhöht werden. Mit Blick aber auf diese ganze 2%-Debatte, die wir haben und generell Erhöhung des Verteidigungshaushalts, ist gleichzeitig natürlich auch, und das zeigen ja auch sozusagen diese Umfragen, die du zitiert hast, Rieke, we don't pay for Trump. Mhm. Die SPD macht das ja sozusagen sehr geschickt. Sie duckt sich ja jetzt komplett weg, weil sie genau weiß, wenn sie das mitträgt, ist das bei den nächsten Wahlen der nächste Schlag sozusagen ins Zwerchfell, den sie bekommen wird, weil sie dann sozusagen eine Politik unterstützt, die von den Leuten angesehen wird, als da kommt dieser Typ aus dem Weißen Haus, der echt ein Psychopath ist, der verlangt einfach mehr Geld und wir zahlen es ihm, das geht nicht. So, also es gibt da so eine gewisse Schizophrenie in der öffentlichen Meinung und Debatte mit Blick auf den Verteidigungshaushalt. Wäre ein zusätzlich erklärender Punkt.
Ja, das meine ich übrigens auch beobachtet zu haben, dass es in den letzten 2-3 Tagen vermehrt Stimmen gab, die darauf hinweisen, dass Trump den Bogen einfach überspannt hat. Und ich glaube, wenn man erstmal dann diese Abwehrhaltung erzeugt hat, dann wird man nicht erwarten können, dass jetzt ganz Deutschland sich hinter diese 2% stellt und sagt, ja, das finden wir alle super, das machen wir jetzt. Vielleicht sollte man ein Argument unbedingt nochmal aufgreifen, weil es im politischen Diskurs immer sehr beliebt ist. Aber ich mich frage, wie sehr es wirklich fairerweise als ein Gegenargument taugt. Und das ist die Frage, was denn wirklich ausgegeben wird von diesen im Verteidigungshaushalt eingestellten Summen. Und da gibt es ja bekanntlich das Problem, dass das BMVG eben Schwierigkeiten hatte, all das Geld etwa mit Blick auf Beschaffung von Waffensystemen auszugeben, sodass es dann in den Bundeshaushalt zurückgeflossen ist. Dafür gibt es jetzt eine Lösung. Thomas, erklär es bitte genauer.
Also es ist einmal vor ein paar Jahren, ich weiß nicht welches Jahr, ganz massiv zurückgeflossen, so im Milliardenbereich. Der eine Punkt ist, der Verteidigungshaushalt hat den Sondercharakter. Das heißt, haushaltstechnisch, es ist praktisch alles gegenseitig deckungsfähig. Das heißt, das Geld ist vorgesehen für, ich weiß nicht, einen Panzer. Der Panzer ist nicht lieferbar, kaufe ich ein Flugzeug. Das geht in anderen Haushalten nicht. Wenn im Verkehrshaushalt steht Ortsumgehung Trümpeldorf, dann ist Ortsumgehung Trümpeldorf und nicht Autobahnbrücke hinter Tupfingen. Insofern ist das also schon ein Sonderfall. Die Frage ist immer, wie ist der Apparat in der Lage, das Geld dann sinnvoll umzuleiten? Es hat auch Fälle gegeben, da haben die gesagt, ja, können wir für Beschaffung nicht ausgeben, stecken wir in den Personalhaushalt. Schön fürs Personal, aber eigentlich nicht besonders zielführend. Also insofern, es ist richtig, es gibt einfach Probleme, die Beschaffung zielgerichtet auf die Schiene zu bringen. Jetzt kann man da lange drüber reden, warum das so ist und wie der Apparat da aufgestellt ist und strukturiert ist, aber das wäre nochmal ein ganz eigenes, abendfüllendes Thema sozusagen. Aber in der Tat, da muss also sozusagen, da müssen die PS auf die Straße kommen und ich glaube, das vermissen die Leute. Also 38 Milliarden und was kriegen die dafür? Kaputte Flugzeuge. Das kann es ja nicht sein.
Aber vielleicht, wenn du einen Satz noch hinterher schieben könntest, es gibt doch jetzt auch die Möglichkeit, quasi Rücklagen zu bilden. Ne? Und
ja,
dann gibt es jetzt schon die Schlagzeilen, das BMVG hat schwarze Kassen.
Ja, so. Ja, also diese Rücklage sind jetzt ein Sonderfall. Da geht es darum, zu sagen, auch bestimmte Beschaffungsprojekte, die sich verzögern, zum Beispiel, weil die Industrie nicht liefern kann, die können bis zu einer Höhe von 1 Milliarde, kann dieser Haushaltsanteil ins nächste Jahr übertragen werden. Ein typisches Beispiel wäre übrigens eine politische Entscheidung, die neuen Drohnen, die ja auch bewaffnet werden können. Hey, darüber müssen wir auch mal reden.
Aber gerne, über Drohnen ja, geht eben gerne.
Also, die sollten ja schon, die Beschaffung sollte schon im vergangenen Jahr beschlossen werden. Dann hat die SPD das kurzfristig gestoppt. Und die Beschaffungsentscheidung ist in diesem Jahr getroffen worden. Voriges Jahr war schon Geld dafür eingeplant. Das wurde dafür natürlich nicht ausgegeben. Und mit dieser neuen Rücklagemöglichkeit kann dann sozusagen dieses Geld übertragen werden ins Folgejahr und zu sagen, kaufe ich dieses Jahr keine Drohne, will sie aber kaufen, kaufe ich sie im nächsten Jahr. Das ist allerdings ein relativ geringer Teil. Also wie gesagt, wir reden über 500 Millionen Euro. Das ist angesichts des gesamten Beschaffungsvolumens von mehreren Milliarden halt nur Peanuts. Ein Teil. Ja, Peanuts nicht gerade. Wie gesagt, manchem sein ganzes Geld. Aber es ist nicht so, dass sozusagen der komplette Verteidigungshaushalt jetzt nochmal einen Schattenhaushalt, der dem Parlament entzogen ist, da aufgebaut hätte.
Na gut. Ja,
na gut, also, ist fast ein Schlusswort.
Finde ich sehr gut. Ich will ein Fazit machen. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, NATO-Gipfel...
Dass du ein Fazit machen willst.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich mir auch aufgeschrieben, was das Fazit ist. Wir hatten ja 3 Themen. Also NATO-Gipfel, Atmosphäre so schlimm wie befürchtet, aber das Ergebnis, das tatsächliche Ergebnis fast besser als gedacht. Helsinki international etwas besser als befürchtet, aber Riesenproblem für die USA, also in der nationalen Debatte in den USA. Verteidigungshaushalt, ja, schauen wir
to
mal.
To be continued.
Ja, Ach so, ja, das ist überhaupt die Frage. Sagt mal, nach dieser Stunde wollen wir eigentlich weitermachen?
Thumbs up, gerne.
Rieke, sag was. Ja, natürlich, ja, okay.
Natürlich.
Hätte ja auch sein können, dass ihr alle sagt, naja, jetzt haben wir es mal ausprobiert und doch nicht so doll. Aber
nee, ich hab ganz laut genickt, das haben die Hörerinnen und Hörer auch gehört.
Dann muss ich noch dazu sagen, dieser Podcast, sicherheitshalber, ist eine Co-Produktion, Kooperation, wie auch immer man das nennen will, vom ECFR, dem European Council on Foreign Relations. Habe ich das richtig ausgesprochen, Rieke?
Das hast du wunderschön gesagt, Thomas.
Dankeschön. Und dem sicherheitspolitischen Blog Augen geradeaus. Ja, und das werden wir weitermachen. Ihr findet den Podcast zum Runterladen. Ich hoffe, Rieke, dann in allen einschlägigen, verdächtigen Download-Optionen. Auf jeden Fall auf der Seite vom ECFR, die ist?
ECFR/podcast, aber wir werden vor allen Dingen natürlich auch diese ganzen Seiten und Download-Optionen und Anhöroptionen auf Twitter verteilen. Wir dürfen alle gleich nochmal unseren Twitter-Handle nennen, aber ganz wichtig, sicherheitshalber hat auch inzwischen seinen eigenen Twitter-Account unter sicherheitshalber bzw. @sicherheitspod. Und auch da werden alle Folgen zur Verfügung stehen, aber in der Tat auch auf der Seite von ECFR, Soundcloud, iTunes, wo auch immer ihr Podcast hören wollt.
Genial. Und Sicherheitspod, nur als Hinweis, mit POD am Schluss, nicht Pod, wie der Kaffeepod. ich stamme ja ursprünglich aus dem Pod. So, ganz herzlichen Dank. Jetzt bin ich gespannt auf das Feedback der Hörerinnen und Hörer. Feedback kommt bei euch an, Rieke, glaube ich, und auch bei mir. Danke, das war sicherheitshalber mit Thomas Wiegold. Mein Twitter-Handle ist @thomas_wiegold oder auch @augengeradeaus.
Mit Ulrike Franke auf Twitter als Rieke Franke unterwegs.
Mit Frank Sauer auf Twitter unter @drfranksauer. Alles ein Wort.
Dr.
Dr. Frank Sauer.
Carlo Masala auf Twitter @carlomasala1.
Super. Vielen Dank, tschüss und bis hoffentlich bald.